Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Da sind wir wieder. Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast, ist zurück. Nach einem durchaus spannenden Wochenende sprechen wir natürlich heute wieder viele interessante Themen. Mit dabei sind natürlich auch wieder meine guten Kollegen. Zum einen der Technikguru, der Mann, der immer seine Hausaufgaben fleißig abliefert. Moin Tobi.
Hallo Sören, Grüße nach Oldenburg.
Und dann natürlich auch mit dabei mein ganz spezieller Freund, auch aus Düsseldorf, der glänzt natürlich immer mit Fußballfachwissen, hat der TSG Hoffenheim den DFB-Pokalsieg zugetraut. Das ist natürlich nicht eingetreten, wie man es von seinen Tipps kennt. Moin Fabi.
Servus aus Düsseldorf, hallo zusammen.
Und ich habe direkt ein spannendes Thema vorbereitet, zumindest aus meiner Sicht. Lass uns doch heute mal zu Beginn über Klebstoff sprechen. Sagt euch das was, worauf ich hinaus möchte?
Klebstoff.
Also ich wollte gerade sagen, die Quittung für deine Einladung, die bekommst du im Laufe der Sendung und jetzt kommst du mir mit Klebstoff um die Ecke. Keine Ahnung.
Das ist gut. Also vielleicht noch ein Hinweis.
Warte, lass mich. Geht es vielleicht irgendwie um Trainerposten, wie fest sie auf ihrem Stuhl sitzen?
Fast. Also es hängt mit zusammen auf jeden Fall. Thema Klebstoff haben Gladbach, Wolfsburg, Berlin und Dortmund alle gemein. Vielleicht noch ein bisschen konkreter: im Basketball nennt man es meist die Glue Guys. Und zwar möchte ich heute zu Beginn mit euch über Führungsspieler sprechen, denn wie gesagt, Gladbach, Wolfsburg, Berlin, Dortmund haben davon meiner Meinung nach zu wenig, was aktuell die Situation ja auch in den Clubs zeigt. Was haltet ihr davon?
Gutes Thema. Wo starten wir? Ich kann es kaum erwarten. Ich würde mir gerne Gladbach aussuchen.
Ja, bin ich bei dir.
Ich hätte es wirklich gedacht, dass Fabi sofort sich Dortmund greift, weil er da ja auch immer ein, zwei spezielle Spieler eigentlich immer in den Fokus stellt. Aber gut, dann fangen wir mit Gladbach an.
Ja, also ich habe bei Gladbach mal nachgeschaut, wer da jetzt so vortreten könnte und das Team zusammenhält, gerade in schwierigen Phasen. Habe mir auch die Aufstellung der letzten Woche mal durchgeschaut. Also ja, Jan Sommer vielleicht im Tor ist auch vielleicht eine Position, wo man nicht jeden direkten Einfluss drauf hat. Aber dann ja, wird es auch schon eng. Also Spieler wie Zakaria, wie Embolo, wie Thuram sind jetzt keine Spieler, die da sind, wenn es schwer wird. Deshalb bin ich mal gespannt, Fabi, ob du einen Spieler nennen kannst, der dich überzeugt bei Gladbach im Moment.
Ja, also es gibt tatsächlich einen Spieler, der mich definitiv überzeugt und mir auch gleichzeitig wirklich ein bisschen leid tut, weil er, glaube ich, auch in einer Situation steckt, die für ihn durchaus auch, ja, wenn man in die Zukunft blickt, interessant sein wird, nämlich Jan Sommer, weil ich glaube, dass Jan Sommer im Moment eigentlich einer der ganz wenigen, beziehungsweise vielleicht der einzige ist, der konstant wirklich sehr gute Leistungen bringt. Leider überträgt sich das nicht auf die Vorderleute. Und wie gesagt, die zweite Figur, die zumindest im Moment öffentlich den Kopf hinhält, würde ich sagen, ist Jonas Hofmann. Oder Hofmann, Entschuldigung. Der sich auch immer wieder den Reportern stellt. Ich finde das auch authentisch, wie er die Interviews gibt, aber leider Gottes gibt ein Interview keine Punkte und dahingehend ist Gladbach eigentlich genau an dem Punkt, was ich vor Wochen und Monaten schon prophezeit habe. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, vor allem, was Tobi damals in dieser Zentrale gesehen hat. Und was eure Meinung zu den Gladbachern ist?
Ja, zum Thema Führungsspieler bei den Gladbachern ist ja meistens so, dass die Führungsspieler oder vermeintliche oder Spieler, die meinen, sie wären Führungsspieler, meistens immer nur dann hervortreten, wenn der Erfolg da ist. Und das haben wir ja die letzten Jahre, wenn es bei Gladbach mal eine gute Phase gab, war ja wirklich sofort der Erste, der die Hand gehoben hat und hat gesagt, ich bin einer, der dafür verantwortlich ist, dass es momentan sehr gut läuft. Wobei ich jetzt wirklich sagen würde, dass auch immer noch an Lars Stindl, Matthias Ginter, gerade diese alteingesessenen Spieler eigentlich dafür prädestiniert sind, diesen Job zu übernehmen. Das Problem bei Matthias Ginter ist, zumindest sieht man es auf dem Platz, dass er ja eigentlich ein ziemlich ruhiger Zeitgenosse ist, der sonst meistens durch seine Leistung überzeugt hat. Jan Sommer, du hast ihn gerade angesprochen, Fabi, Ja, kann einem wirklich leid tun, hat diese Saison schon oft das Schlimmeres verhindert. Ja, und dann ja, Jonas Hofmann auch überzeugt, auch mit seinen 7 oder 8 Toren, die er jetzt gemacht hat, zumindest von der Leistung her. Und ansonsten, ja, erwartet man das eigentlich dann zumindest dann von den alteingesessenen Spielern, die sich kennen, die schon die eine oder andere Phase durchgemacht haben, positiv wie negativ. Und ja, bei Spielern, wo ja vermeintlich auch Sprachbarrieren herrschen, ja, sind, glaube ich, nicht so die perfekten Figuren für eine Führungsposition.
Aber dann haben Sie natürlich mit Matze Ginter jetzt in den letzten Wochen einen Führungsspieler ja im Prinzip komplett verbrannt. Ja, die haben jetzt auf die Bank gesetzt, dann wurde er doch wieder benötigt. So geht man natürlich dann auch oder hat man natürlich als Verein ja nicht unbedingt alles richtig gemacht. Dann eigentlich wirklich einen Führungsspieler, der auch Leistung zeigt und der sich in den letzten Jahren ja auch voll reingehauen hat. Ja, so damit umzugehen, das ist natürlich dann schon dann ein hausgemachter Fehler auch vom Verein.
Also ich glaube halt einfach auch noch, was man dann auch bedenken muss, ist, er durfte ja auch im Pokal dann wieder von Anfang an spielen, jetzt am Wochenende auch wieder. Das heißt, sozusagen ist man dann doch noch mal ein Stück nach hinten gerudert, weil man dann doch das Sportliche, denke ich, in den Vordergrund gestellt hat. Das Problem bei den Gladbachern ist aber ja auch nicht neu, sondern das hat sich ja eigentlich auch schon, ich habe es ja mehrmals erwähnt, eigentlich in der Rückrunde der letzten Saison ja auch schon angedeutet, dass es in der Mannschaft wirklich an Charakter fehlt. Gut, jetzt kann man sagen, am Wochenende war es ja durchaus so, dass die Leistung nicht so schlecht war. Im Gegenteil, es war eigentlich wirklich, denke ich, zumindest eine ordentliche Leistung. Trotz alledem merkt man halt einfach, dass, glaube ich, ziemlich viele Spieler da auf dem Feld stehen oder da im Kader stehen, die entweder mit dem Kopf woanders sind oder wo einfach der Anspruch und die Wirklichkeit, glaube ich, zu weit auseinandergehen. Ich meine es überhaupt nicht böse ihm gegenüber, weil ich mag ihn eigentlich als Typen, aber Flo Neuhaus ist auch so ein Beispiel, hat sich ja in den Vordergrund ja ein bisschen gerückt durch eine Form von Interviews. Trotz alledem wünsche ich mir dann halt einfach auch von dieser Mannschaft, die ja durchaus den einen oder anderen erfahrenen Spieler drin hat. Tobi, du meinst Lars Stindl, Jonas Hofmann, Kramer. Das sind ja alles Spieler, die eigentlich normalerweise eine tolle Achse in so einer Mannschaft bilden würden. Aber irgendwie stimmt es da nicht. Ich glaube einfach, dass bei den Gladbachern der Anspruch und die Wirklichkeit zu weit auseinandergehen. Und ja, und speziell, was mir am meisten Sorgen bereitet, ist einfach die Tatsache, dass die Gladbacher ihre Saisonziele verfehlen werden. Der Zug internationales Geschäft, der ist lang abgefahren. Ja, und gleichzeitig verliert man ja den ein oder anderen Spieler im Sommer. Und die Frage ist natürlich in der aktuellen finanziellen Situation, was kannst du dir leisten, um letztendlich deinem eigenen Anspruch wieder gerecht zu werden? Und ja, und da würde ich eher eine tendenziell negative These aufstellen, dass die Gladbacher auch ja, nächste Saison eher weniger damit zu tun haben. Und es macht mich persönlich einfach wahnsinnig traurig, weil es eine Traditionsmannschaft ist, die vor 2 Jahren, ich glaube, wir haben es doch auch schon mal ein Stück weit erörtert, bevor Rose damals seinen Wechsel bekannt gegeben hat, als man eigentlich das Gefühl hatte, okay, die Gladbacher, die spielen fast auf Augenhöhe mit den Dortmunder, zumindest war das Gefühl zu dem Zeitpunkt so. Ja, und dann verbaust du dir eigentlich deine komplette goldene Basis, sage ich jetzt mal, für die nächsten Jahre innerhalb von ja, ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt. Richtig schade.
Ja, da müssen wir, glaube ich, aber mal dann drauf zu sprechen kommen. Ich meine, wir erleben es ja beim VfL Wolfsburg genauso. Trainer ist weg, ein Schlüsselereignis passiert, und dann gerät man in diesen Abwärtsstrudel und auf einmal funktioniert in einer intakten Mannschaft auf einmal, wie von jetzt auf gleich, ob man einen Schalter umgelegt hat, überhaupt nichts mehr. Wir können noch mal kurz auf das Pokalspiel von den Gladbachern in Hannover zu sprechen kommen. Das war ja eine. Ja, auch eine desolate Leistung. Die Gladbacher hatten vielleicht ein, zwei Chancen, aber unterm Strich geht das Weiterkommen für Hannover vollkommen in Ordnung. Und Jan Sommer hat da ja auch weitaus Schlimmeres verhindert. Und wenn man hinterher das Interview von Lars Stindl gehört hat, der war auch, wie vor 2, 3 Wochen, Wout Weghorst am Interview, völlig sprachlos. Er wusste nicht, er sagte, wir sprechen es immer wieder an, die Fehler, und dann geht man raus in die zweite Halbzeit und macht den gleichen Fehler wieder. Wir wissen, wo wir dran arbeiten müssen. Weißt du, diese Durchhalteparolen, diese Standardsätze. Oder muss man da einfach vielleicht mal ein, zwei Schritte weitergehen und vielleicht auch mal, ja, es ist Kopfsache, würde ich sagen.
Ich glaube nicht, weil das ist genau der feine Unterschied. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, weil du kannst dich viel hinstellen und du kannst viel erzählen und du kannst viel bla bla bla. Du musst es halt dann einfach auch mal in die Tat umsetzen. Und dann muss es halt einfach auch mal sein, dass in so einem Spiel gegen Hannover, es war ja wirklich erschreckend, weil Hannover ja teilweise oder größtenteils des Spiels ja nicht mal spielerisch unterlegen war, sondern es war ja gefühlt ein Spiel auf Augenhöhe. Also wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass es Pokal ist, dann hätte es auch ein Nachholspiel in der ersten Liga sein können, wo die Gladbacher einfach mal wieder nicht gut performt haben. Und da fehlt es mir einfach. Es ist auch kaum wirklich in den letzten Wochen die Körpersprache auf dem Platz, dieser Wille auch den Bock umzustoßen, der fehlt hier komplett. Und ja, am Ende des Tages kannst du halt nicht 17 Mal gegen Bayern München spielen, weil in diesem Spiel klappt es ja anscheinend immer.
Nee, richtig, richtig. Ich meine, so, du hast ja jetzt deine Karriere auch früher an den Nagel gehangen, aber ich sag mal so, die Grundtugenden, selbst wenn du Spieler bei dir in der Mannschaft hattest, die Fußball nicht wirklich in den Knochen gehabt haben, die konnten laufen, die konnten beim Mann bleiben. Du hast dich über Zweikämpfe ins Spiel zurück reingeholt, über einfache Pässe hast du dir Sicherheit geholt. Und das fehlt mir einfach bei den Gladbachern. Dieses positive Selbstvertrauen, dieses Brust raus, vorangehen, das sind ja alles Top-Spieler in den letzten Jahren gewesen. Also wie bei Space Jam, als ob man ihnen plötzlich ihre Fähigkeiten genommen hätte, habe ich bei manchen wirklich das Gefühl, oder?
Ja, ja, ich glaube, es geht viel mit dem Thema Einstellung, glaube ich, zusammen. Ich meine, du kennst das, Fabi kennt das auch, wenn du am Wochenende sonntags dann dein Trikot anziehst, dann hast du einfach Lust, Fußball zu spielen. Und dann ist das egal, ob es Kreisliga ist oder Bezirksliga oder was auch immer. Du hast einfach Lust, Fußball zu spielen mit deinen Teamkollegen. Und da habe ich jetzt, klar, man kann Kreisliga und Profibusiness, das ist klar, kann man nicht vergleichen, aber glaube ich schon bei einigen Spielern jetzt gerade auch im Gladbacher Kader, dass sie eher damit beschäftigt sind, wo spiele ich nächste Saison, wie kann ich jetzt meinen Wechsel forcieren, da sind ja einige Spieler, Matthias Ginter würde ich da sogar noch rausnehmen, weil ich glaube, er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat das immer offen kommuniziert, aber da sind ja einige Spieler, die quasi schon weg sind und eigentlich muss es so sein, ich meine, Gladbach ist ja ein riesen Traditionsverein. Wenn du das Trikot anziehst, das muss dich mit Stolz erfüllen, ja. Und wenn du auch, das ist dann sicherlich auch ein Thema, dass Max Eberl und auch Adi Hütter vielleicht dann auch mal konsequenter jetzt durchgreifen müssen. Wenn sie sehen, okay, da sind Spieler, die jetzt nicht mehr so den Ehrgeiz haben, dann muss ich halt Spieler vielleicht auch mal aus der U19 hochziehen. Klar, vielleicht verlierst du dann auch ein Spiel. Ja, aber ich glaube, die Jungs, die brennen dann eher als Profis, die im Sommer möglichst schnell weg aus Gladbach wollen.
Ja, Fabi, du hast ja gerade, können wir versuchen, mal so einen Step zu machen zum Samstagsspiel gegen Union, was die Gladbacher 2-1 verloren haben. Auch unglücklich kurz vor Schluss. Fängt ja schon unglücklich an, dass nach 17 Minuten, das passiert dann halt, wenn du in so einer Phase bist, ein Handspiel von Zakaria im 16er nach einer Flanke von Geraldo Becker und Max Kruse macht da die Führung mehr oder weniger auch aus dem Nichts. Die Gladbacher waren zumindest, konnte man ihn da bemühen, auch in der ersten Halbzeit nicht absprechen und kamen dann ja auch in der 40. Minute durch ein richtig schönes Tor von Kone zum Ausgleich. Ja, und die zweite Halbzeit plätscherte dann so ein bisschen dahin. Allerdings konnte man der Mannschaft bei dem Spiel im Gegensatz zu den letzten Wochen definitiv nicht die Einstellung absprechen. Haben es ja hinterher auch selber gesagt, haben alles versucht, sich in die Zweikämpfe geworfen, offensiv auch mal wieder den einen oder anderen schönen Angriff vorgetragen. Ja, und Jonas Hofmann war es, glaube ich, er sagte, das war ein Spiel, wo wir definitiv einen Punkt verdient gehabt hätten. Kann ich so unterschreiben, ist aber leider nichts draus geworden. Ja, weil Max Kruse auch wieder das 2-1 gemacht hat in der 83. Minute. Ja, und so stehst du dann wieder mit 0 Punkten da. Vierte Niederlage am Stück zu Hause. Ist auch ein ganz schönes Brett. Ja, und jetzt geht es nach der Pause auf die Bielefelder Alm. Und da könntest du vielleicht auch schon zu einem vermeintlichen Endspiel kommen.
Ja, also ich glaube, dass das sicherlich jetzt nach der Länderspielpause zwei ganz, ganz entscheidende Spiele sind für Gladbach. Ich weiß nicht, am Wochenende war der Doppelpass, da hat, ich weiß nicht genau, wer es war, aber wir haben schon davon gesprochen, man sollte jetzt den Abstiegskampf ausrufen. Klar, die Tabelle ist relativ eng beisammen, aber ich glaube schon auch, das Spiel jetzt gegen Union, man hat ja eigentlich gesehen, Gladbach, wenn sie ihre Leistung einigermaßen abrufen, dann gehören sie zumindest in dieser Saison ins Mittelfeld. Aber diese zwei Spiele sind sehr, sehr wichtig. Und da wird sich dann sicherlich auch entscheiden, inwieweit Adi Hütter noch bei Gladbach überleben kann.
Fabi, was ist dein Gefühl, was Adi Hütter angeht?
Adi Hütter, ich glaube, das Problem ist eher die Mannschaft, weil die Probleme sind die gleichen wie letztes Jahr in der Rückrunde. Da war ein anderer Trainer da. Ich glaube, Adi Hütter grundsätzlich ist ein Trainer, der wirklich sehr, sehr gut ist und auch tendenziell, würde ich behaupten, zu Gladbach passt. Das Problem liegt eher in der Mannschaft und man hätte viel früher auf Ursachenforschung gehen müssen, was wirklich in dieser Mannschaft das große Problem ist. Tendenziell würde ich aber jetzt auch sagen, ja, es sieht gefährlich aus in der Tabelle, trotz alledem, ohne viel vorwegzunehmen. Ich glaube, andere Mannschaften sind dann einfach auch von der Qualität nochmal ein gutes Stück weit von den Gladbachern entfernt. Und ich glaube, dass die Gladbacher im Laufe der Rückrunde jetzt auch ihre Punkte sammeln, um zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, aber weiter oder für mehr weiter nach vorne wird es definitiv, glaube ich, aus meiner Sicht nicht reichen.
Noch kurz eine Statistik für dich, Fabi. Hat es denn vor ein paar Wochen mal für dich positiv hervorgehoben gehabt, hat seine Leistung auch am Samstag wieder bestätigt. Timo Baumgartl, 90% Passquote und 100% gewonnene Zweikämpfe. Überragend hinten drin wieder im Defensivverbund bei Union. Zum Vergleich Matthias Ginter und Manuel und Friedrich lagen. Ginter waren sogar nur 43% Zweikampfquote und 67 bei Friedrich. Und dann hätte ich noch eine Frage an euch beide. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bei Adi Hütter habe ich auch damals zu Frankfurter Zeiten oft das Gefühl gehabt, dass er einfach als Trainer, ich meine, man sieht es ja immer nur in Interviews oder so ein bisschen am Seitenrand, dass er nie so wirklich richtig sauer werden kann oder zumindest nicht richtig sauer wird und so richtig aus sich herausgeht. Bei den Interviews immer relativ, entspannt, analysiert das ganz vernünftig, ohne da mal die Beherrschung zu verlieren. Täuscht das oder?
Ja, also das ist natürlich die Frage, ob, wenn du jetzt deine Spieler kritisierst, ob es dann besser ist als eine recht moderate Haltung. Aber ich glaube, jetzt in dieser Phase ist eher Max Eberl gefordert, dass er da jetzt die richtige Ansprache findet, jetzt nicht immer den Trainer verteidigt, sondern auch der Mannschaft mal Druck macht. Also da erwarte ich mir schon jetzt auch, ich glaube, er war jetzt auch krank die letzten Wochen, dass er jetzt wirklich auch mal die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Also da erwarte ich schon jetzt von Eberl, dass er sich ein bisschen mehr einbringt.
Ja, und ich glaube einfach in so einer Situation, wie sie jetzt stecken, ist so eine ruhige, sachliche, vor allem auch besonnene Art vielleicht gar nicht so schlecht, weil du dann eben auch vielleicht durch die Art und Weise auch nochmal ein bisschen Ruhe reinbringst. Und dann ist mir sowas vielleicht in dem Moment lieber als ein Rumpelstilzchen.
Vom einen Rumpelstilzchen kommen wir zum vielleicht anderen Rumpelstilzchen. Wir springen jetzt heute einfach mal ein bisschen zwischen den Tagen. Gehen wir auf den Sonntag. RB Leipzig gewinnt zu Hause. Unterm Strich zum Ende hinaus dann doch verdient. 2-0 gegen den VfL Wolfsburg. 2 von möglichen 27 Punkten geholt. 11 Spiele sieglos. Aber zumindest wird bis zum Spiel gegen Greuther Fürth weiterhin an Florian Kohfeldt festgehalten, Sören, Fabi. An sich auch der VfL Wolfsburg da mit einer besseren Leistung als in den letzten Wochen, hatten auch die eine oder andere Gelegenheit, gerade kurz vor der Pause sogar in Führung zu gehen. Aber am Ende setzt sich auch da die individuelle Qualität von RB Leipzig durch.
Ja, ich glaube, Wolfsburg hat es eigentlich wirklich dann auch ordentlich gemacht, wobei es natürlich in der Phase dann auch immer ein bisschen dankbar ist, ein vermeintlich besseren Gegner zu haben, dann kannst du dich erstmal hinten reinstellen, stand eigentlich wirklich sicher dann und aber Leipzig hat sich das, glaube ich, schon verdient. Waren dann auch haben sich für die harte Arbeit belohnt und der 2-0-Sieg geht, würde ich schon sagen, auch mehr als in Ordnung.
War ja ein ziemlicher Abnutzungskampf, gerade in der ersten Halbzeit, wo sich beide Mannschaften ja wirklich nichts geschenkt haben, ging ordentlich zur Sache. Ja, und in der zweiten Halbzeit kommen dann ja unter anderem so Spieler rein wie Olmo und wer war es noch? Wie auch immer, die dann nochmal nach vorne und richtig offensiv aufdrehen. Ja, und dann macht Da war es 1-0, macht Willi Orban nach einer schönen Vorarbeit durch Nkunku, der Silva bedient, der die Latte trifft. Und Orban steht dann quasi mehr oder weniger einen Meter vom Tor und braucht nur noch den Ball abtropfen lassen. Ja, und das 2-0 war ein richtig astreiner Konter der Leipziger, wo Guardiol sich belohnt, quasi eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Ein schöner Heber über Castells und das entscheidende 2-0. Auch eine Top-Leistung von Guardiol. Fabi, wir hatten es prognostiziert. RB wird die nächsten Wochen sich peu à peu oben an die Plätze ranpirschen und ja, sind, glaube ich, jetzt nur noch 4 Punkte auf Platz 3. Ja, und jetzt kommen in 2 Wochen den Samstag, geht zum Topspiel nach München.
Ja, vielleicht noch eine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Einzige, was ich am Samstag vielleicht noch ein bisschen in Frage stellen würde, wäre vielleicht auch die Wechsel, die zu diskutieren sind. Weil Florian Kohfeldt dreimal gewechselt hat, auf der Bank saßen mindestens, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mindestens noch 2 Vollblutstürmer. Wäre es dann nicht einfach in so einer Situation, wenn du dann wirklich ja relativ spät im Spiel 1-0 hinten liegst, dass du dann halt einfach mal All-In gehst mit beispielsweise, ich schaue jetzt gerade nach, Ginchek und Bialek noch auf der Bank saßen?
Ja, eigentlich ist das so die erste Entscheidung, ne? Die Stürmer, die ich habe, schmeiße ich rein und habe dann die Hoffnung, mit langen Bällen vielleicht dann nach vorne noch den Ausgleich zu erzielen. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber das Hauptproblem der Wolfsburger ist, glaube ich, dieses Jahr, ich hatte jetzt gerade mal nochmal nachgeschaut, wir sind jetzt am 20. Spieltag und der VfL Wolfsburg hat 17 Tore geschossen. Ich glaube, das sagt alles, ne? Wo der Schuh drückt.
Sind die wenigsten mit Greuther Fürth zusammen.
Ja, Prost Mahlzeit. Am Anfang der Saison habe ich noch gefühlte 50 bis 60 Millionen in Kader noch weiter investiert, in der Hoffnung, ja, um die Champions-League-Plätze. Unterm Strich hätte ich mir das Geld wahrscheinlich auch sparen können.
Ja, wie gesagt, ich fand es halt nur verwunderlich, wenn normalerweise, wie gesagt, in der 75. ungefähr das 1-0, dann muss ich irgendwann reagieren und dann bringe ich einfach alles, was ich habe und warum denn in so einem Spiel beispielsweise nicht einfach mal Ginchek bringen? Also der hat ja bewiesen, dass er weiß, wo die Kiste steht und ob du jetzt 1-0 oder das dann nach hinten losgeht, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht so der Punkt, den ich noch ein bisschen ja vielleicht kritisieren würde. Aber ansonsten war es ja durchaus ein ordentlicher Auftritt, der dann am Ende ja entschieden wurde durch individuelle Klasse von den Leipzigern, die sich dann halt auch ein bisschen mehr verdient hatten am Ende.
Ja, und die Bilanz von Domenico Tedesco dieses Jahr, 4 Spiele, alle gewonnen im Pokal unter der Woche. Auch ein ziemlich, ja, doch souveräner Auftritt gegen Hansa, größtenteils eigentlich alles im Griff gehabt, wenig zugelassen und da auch verdient mit 2-0 gewonnen und weitergekommen und gehören jetzt wahrscheinlich auch mit zu den Top-Favoriten auf den Pokal. Kommen wir zur nächsten Mannschaft, die auch weiterhin, wo die Luft immer knapper wird, Fabi, der VfB Stuttgart.
Ja, leider. Allerdings muss ich sagen, jetzt am Samstag, klar, ihr werdet jetzt mit Sicherheit gleich die Elfmeterszene ansprechen. Ich glaube aber, dass diese Szene nicht unbedingt der Grund ist, dass die Stuttgarter so dastehen, wie sie dastehen. Ja, man führt immer wieder das Verletzungspech an. Allerdings ist natürlich auch die Frage, wenn ich ja in so einem Spiel dann eben auch die Aufstellung sehe, dann ist es halt einfach qualitativ in Frage zu stellen, inwiefern das wirklich alles dann Bundesliga-Niveau hat. Und bitte versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass wenn beim VfB dann die 1, 2, 3 Leistungsträger eben nicht dabei sind, dann wird die Mannschaft oder der Kader aufgefüllt mit wirklich jungen Talenten. Ja, aber dann ist es für die Bundesliga, glaube ich, einfach zu wenig.
Die Unbekümmertheit ist immer noch da, sage ich jetzt mal, so wie in der ersten Saison letztes Jahr. Allerdings fehlen unterm Strich die Punkte. Ne? Ja, du hast den Elfmeter schon angesprochen, da können wir ja gerne mal kurz drauf eingehen. TBD dribbelt in den 16er und wird dann, ja, lässt sich dann fallen. Kübler hatte sein Bein vorher quasi schon fest auf den Boden gesetzt. Also für mich war es, habe ich auch sofort gesagt, kein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer von euch beiden sagt, doch, muss man auf jeden Fall geben.
Ja, Ja, muss ist natürlich immer so ein Wort, aber ich hätte im ersten Moment gesagt oder ich wäre auch dabei geblieben. Der Schiedsrichter hat ja eigentlich auch auf Meter entschieden. Das fände ich eigentlich auch in Ordnung. Aber dann gab es ja dann nochmal Kontakt. Ich weiß nicht, ob man dann diese Szene, ob das eine krasse Fehlentscheidung gewesen wäre. Ich glaube, das ist ja dann die Frage, die man sich stellen muss, warum der VAR da eingegriffen hat. Aber für mich, ich glaube schon, dass da eine gewisse, ja, Dynamik auch in der Szene war und dass er über den Fuß fällt. Klar, kann man sich sein Bein nicht abschneiden, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass die Freiburger sich nicht beschweren könnten, wenn da jetzt ein Elfmeter bei rausgesprungen wäre.
Also ich weiß, Fabi hätte sich als Verteidiger in der Szene auf jeden Fall fürchterlich aufgeregt und wäre, glaube ich, auch ziemlich an die Decke gegangen, wenn es da einen Elfmeter gegeben hätte zu seiner Zeit.
Ja, und der VAR hat immer recht.
Oh, okay.
Nein, wie gesagt, es ist ärgerlich. Sören hat recht, muss der VAR eingreifen? Weiß ich nicht. Tendenziell wirklich, wenn es rein auf die Bilder geht, unabhängig, was der Schiedsrichter zuvor gepfiffen hat. Ich hätte auch keinen Elfmeter gepfiffen. War es eine klare Fehlentscheidung? Ich glaube nein. Aus Stuttgarter Sicht tut es natürlich verdammt weh, wenn du so oder so in ein Spiel reingehst, wo du die, wie viele Spiele zuvor, ich glaube 3 oder 4 Spiele zuvor, glaube ich, kein Tor erzielt hast, dann kann sowas eben ja mal der Turnaround sein. Du gehst mit einem Elfmeter 1-0 in Führung, dann ist der Spielverlauf auch ein anderer. Dann diskutieren wir heute vielleicht über was anderes. Trotz alledem, die Probleme liegen bei Stuttgart, glaube ich, auf der Hand. Und das ist weniger, ob es jetzt einen Elfmeter gab oder nicht, sondern es ist halt dann einfach auch für mich jetzt im Moment, Kalajdzic ist noch nicht hundertprozentig fit, Silas ist auf dem Weg, um wieder fit zu werden. Und das sind halt dann für Stuttgart die Unterschiedsspieler meiner Meinung nach. Und wenn die eben nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte sind oder eben gar nicht dabei sind, ja, dann fällt da qualitativ schon deutlich ja, die Qualität der Mannschaft ab. Und dann ist es wirklich ganz, ganz schwer für VfB Stuttgart, ja, da in der Bundesliga mitzuhalten. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
Ja, und dann kriegst du 3 Minuten später, wie es dann meistens so kommt, vorne kriegst du das Ding nicht und hinten aus 25 Metern zieht Höfler einfach mal ab. Der Ball wird abgefälscht von Itu und geht unhaltbar ins Tor, nicht zu halten für Müller. Ja, und dann liegst du zur Halbzeit 1-0 hinten, bist total geschockt, was man auch dem VfB auch in der zweiten Halbzeit wirklich angemerkt hat. Ja, und Kevin Schade macht dann in der 71. Minute den 400. Bundesliga-Treffer für den SC Freiburg unter Christian Streich um 2:0.
Den 200., oder?
Nee, den 400. Bundesliga-Treffer.
Den 200. unter Streich, oder?
Ich habe 400.
Nee,
irgendwo
dann
gelesen.
schau da mal nochmal nach, Tobi. Das ist
Soll ich
deine
nochmal nachschauen?
Hausaufgabe.
Ja, okay.
Ja, bitte.
Ja, okay, gut. Wie auch immer, auf jeden Fall der SC Freiburg eine super Woche hinter sich unter der Woche im Pokal. Wirklich, was heißt überraschend, aber schon ziemlich deutlich bei der TSG Hoffenheim mit 4:1 gewonnen und weitergekommen. Ja, und so hält der SC Freiburg seine 3 Punkte zu Hause. Nach der Pause geht es zum ersten FC Köln. Ja, und der VfB empfängt zu Hause die Eintracht aus Frankfurt. Der VfB jetzt schon 5 Spiele ohne Tor, selbstgeschossenes Tor. Ja, auch da sollte man langsam mal anfangen, das Tor zu treffen.
Aber das ist ja das perfekte Stichwort, glaube ich, zum VfB. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber du hast jetzt in so einem Spiel eigentlich auch relativ viel Spielanteile für den Tabellenplatz, auf dem du eigentlich stehst. Aber es kommt relativ wenig dabei raus. Und genauso war auch der Eindruck, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber nach vorne, das ist ja wirklich nicht wirklich zwingend genug. Und es fehlen halt eben auch die Torchancen. Und deswegen sage ich auch oder untermauere das eben auch, dass es vielleicht auch ein Stück weit eben ja dann ein bisschen an Qualität fehlt. Ich möchte aber auch noch sagen, ich wünsche mir wirklich sehr, dass es der VfB auf die Kette bekommt, die Liga zu halten, weil ich irgendwo auch ja schon ein Stück weit Fan von der Bundesliga bin, in der viele Traditionsvereine spielen und da gehört der VfB auf jeden Fall mit dazu.
So, ich unterbreche mal kurz, Fabi. Da gebe ich aber vollkommen recht, da schließe ich mich vollkommen an. Der VfB gehört auch weiterhin in die erste Liga. Der 400. Treffer zum 1:0 gegen den VfB Stuttgart war Freiburgs 400. Bundesligator in der langen Amtszeit von Christian Streich.
Und das 200. unter Christian Streich, oder?
Habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, Sören, oder hat er das jetzt nicht verstanden?
Nee, ich habe es schon verstanden.
400. Bundesliga-Tor in der langen Amtszeit von Christian Streich. Heißt, es sind 400 Tore unter Christian Streich gefallen. Gut. Fabi, mach doch mal mit den Augsburgern weiter.
Ja, da muss ich sagen, da wäre mein Top Gold richtig gewesen von letzter Woche, weil es war absolut so zu erwarten. Die spannendste Frage, die ich mir eigentlich bei dem Spiel gestellt habe, was hat man Pepi eigentlich vor seinem Wechsel nach Augsburg erzählt, nach seinem Interview, dass er gern Champions League mit den Augsburgern spielen will? Ich glaube, der gute oder der junge Mann, der ist ziemlich auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und naja, wie soll ich sagen, also an sich, ja, es war ein Spiel, es war eigentlich auch so zu erwarten und ich glaube, da gab es keine zwei Meinungen mehr. Die Leverkusener hatten das Heft des Handelns in der Hand, haben dann relativ früh durch Bellarabi ein Tor geschossen und ich sage es immer wieder, wenn Bellarabi da auch noch das Tor trifft, dann wird es ganz gefährlich für den Gegner. Ja, wie gesagt, und spätestens eigentlich nach dem 2-0 war für mich gefühlt eigentlich die Messe gelesen. Sie kamen dann nochmal ran, aber dann ist einfach ja so eine Qualität bei Leverkusen auf dem Platz, Diaby, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Und dann ist es auch absolut völlig verdient, auch in der Höhe. Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen.
Nee, Sören, ich denke mal, du als FIFA-Spieler, da waren, glaube ich, drei Tore bei. Dieses typische Hinterlaufen, komm, ich schicke ihn steil, schnellster Spieler über außen, läuft an allen vorbei, passt quer. Fuß hinhalten, Tor. Ich glaube, da waren drei Tore, die konnte man genauso spiegeln. Jedes Mal Diaby auf den Außen, der sich mit einem Hattrick ja belohnt. Kein Lupenrein, aber mit drei geschossenen Toren. Jetzt schon 8 Saisontore. Ja, überragender Mann. Und die Augsburger einfach totale Probleme gehabt mit der Geschwindigkeit von Leverkusen. Immer wenn es schnell ging, teilweise haben sie sich ja selber in die Bredouille gebracht durch unnötige Ballverluste im Aufbau. Und Leverkusen klatsch, steil, in die Tiefe und ja, wurde ihnen schon ziemlich einfach gemacht. Allerdings muss man natürlich auch erstmal 5 Tore machen. Die Leverkusener bestätigen ihre gute Form in den letzten Wochen, haben Platz 3 jetzt eigentlich ziemlich gut untermauert. Am kommenden in 2 Wochen geht es dann zum ja, Topspiel, 2. gegen 3. nach Dortmund. Und ja, konnte man sich gut anschauen, das Spiel.
Ja, wobei man sicherlich auch nochmal über Augsburg reden muss, weil das ist ja auch wieder so ein Auftritt gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe die Aufstellung mal angesehen. Da sind ja eigentlich Spieler, da würde man jetzt sagen, für Zweitliga-Verhältnis viel zu gut. Eigentlich ja auch dann ordentliche Bundesliga-Spieler. Und dass sie es in dieser Saison einfach nicht auf den Platz bringen, ist wirklich ja fragwürdig. Weil normalerweise musst du mit der Mannschaft eigentlich auch einen guten Mittelfeldplatz belegen können. Sie haben ja jetzt noch ein bisschen Glück, dass die Mannschaften vor ihnen auf 15, 14 noch voll in Reichweite sind. Aber das sind die letzten, also im Prinzip die ganze Saison ist ja nicht wirklich gut beim FCA. Und das macht mich zumindest ein bisschen auch optimistisch für den VfB Stuttgart, dass sie die Augsburger noch einholen. Aber das ist auch, da muss man wirklich mal die Frage stellen, inwieweit da auch Markus Weinzierl oder auch Stefan Reuter in der Verlosung mit drin sind, weil das ist ja wirklich zum Teil, wenn man sich an die Wochenenden zurückerinnert, gerade Anfang der Saison, wo es offensiv überhaupt nicht lief, jetzt kriegst du 5 Gegentore gegen Leverkusen, das war ja eigentlich immer die Stärke von Augsburg, dass sie defensiv gut standen. Also das ist schon ja schrecklich eigentlich, sich die Spiele vom FCA anzusehen.
Und Fabi, einer von den Spielern, die ich beim FCA eigentlich zumindest in der letzten Saison, ich glaube, oder am Anfang dieser Saison, hat zu ihnen, glaube ich, auch hervorgehoben, so ein Spieler wie Daniel Caligiuri. In den letzten Wochen kaum gespielt, selten eingewechselt. Da muss ja auch irgendwas vorgefallen sein, weil das war ja eigentlich auch immer so ein Spieler, der sich immer reingehauen hat und mal ein Zeichen gesetzt hat.
Ich meine, ich glaube, ihr habt das ja jetzt perfekt analysiert. Ich meine, es ist nicht nur Daniel Caligiuri, der in der Mannschaft eigentlich ja, so von der vom Namen her, es gibt einen Niederlechner, es gibt einen André Hahn.
Finn Bogason,
also normalerweise dürfte die Mannschaft, müsste eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube halt einfach, ja, ein Stück weit jetzt mit 19 Punkten, Ja, du bist immer noch in Schlagdistanz. Das ist das große Glück des FCAs. Aber die Auftritte, wenn man jetzt mal das Spiel gegen die Bayern rausnimmt, ja, das ist schon teilweise sehr, sehr dürftig. Und die Frage, ja, an was es liegt, keine Ahnung. Und deswegen war ich ja auch vor 2 Wochen so weit. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, für so viel Geld einen 18- oder 19-jährigen Amerikaner zu holen, wo man am Wochenende gesehen hat, da fehlt schon noch an vielen Ecken und Enden, um ein guter Bundesligaspieler zu werden. Das ist auch gar kein Vorwurf ihm gegenüber. Aber ich glaube einfach, in der Situation wäre es schlauer gewesen, das Geld irgendwo anders anzulegen, um eine gewisse Stabilität in die Mannschaft reinzubringen oder eben auch jemanden im Zweifel irgendwo loszueisen, der dir zumindest eine gewisse Anzahl an Scorern oder Toren auch vielleicht garantiert. Auch in der schwachen Augsburger Mannschaft. Deswegen, ja, Sören hat, glaube ich, recht mit, da muss man auch mal Reuter und im Zweifel auch Weinzierl in die Pflicht nehmen. Es ist schon beängstigend aus Sicht der Augsburger.
Mal schauen, wie es dann die nächsten Wochen dann für die Augsburger weitergeht, die dann gastieren. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Eine Mannschaft, bei der es seit Wochen wirklich gut läuft und die sich dann Spieler holen, die noch nicht mal Geld kosten sollen, spielen auf der Alm und gewinnen dann sogar am Freitagabend 2:0 in Frankfurt. Ich hatte so das Gefühl, Fabi, die Frankfurt hätten, glaube ich, noch 2 Stunden spielen können. An dem Abend hätten sie, glaube ich, kein Tor mehr geschossen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass Sören sich komplett getäuscht hat in seinem Eindruck, den er noch vor 2 Wochen hatte.
Kann man so sagen, ja, ist okay.
Kann man so sagen, weil ich glaube, die Frankfurter verfallen gerade so in dieses Muster, was sie hatten, bevor sie diese Siegesserie auch teilweise mit den späten Toren gestartet haben, so ein bisschen wieder ja, so zum Anfang der Saison hin. Und die Bielefelder, die haben das halt wirklich ja, richtig, richtig gut gemacht, ne? Also die beiden Tore mit dem Rabona, wer war es, die Vorbereitung?
Wimmer. Wimmer war es mit dem Rabona.
Genau.
Und wer war es in der Mitte? Wer
Schöpf,
Schöpf
oder?
war es, genau, der den Ball vor die Brust kriegt.
Genau, und ich glaube einfach, was die Bielefelder im Moment auszeichnet, ist eigentlich, dass sie alles, was sie in den Ring schmeißen können, oder schaffen sie im Moment auf den Platz zu bringen, werden mit 3 Punkten auswärts belohnt, wo im Vorfeld mit Sicherheit die wenigsten mit gerechnet haben. Und selbst auch, wenn man ja ein Stück weit bei vielen Mannschaften das bemängelt, was muss man den Bielefeldern definitiv ja, zugute rechnen, das ist nämlich auch ein Stück weit die Effektivität im Spiel nach vorne. Du hast wenig Ballbesitz, du hast wenig Möglichkeiten, kommst vielleicht auch nicht so oft zum Abschluss, aber im Moment sind wir, glaube ich, an dem Punkt, den wir vor ein paar Wochen immer schon hatten, dass die Bielefelder sich nicht immer belohnen für ihren Aufwand, den sie betreiben. Vielleicht auch öfter mal das Spielglück fehlt. Jetzt hast du eine ähnliche Situation und schaffst es dann aber eben, ja, in dem Fall jetzt am Freitag 2 Tore zu machen und belohnst dich mit 3 Punkten und verlässt die Abstiegsränge. Hut ab. Respekt.
Ja, du hast die Effektivität gerade angesprochen, Fabi, in der ersten Halbzeit. 2 Schüsse, 2 Tore. Ja, die Frankfurter ließen dann diese Chancen, die sie hatten, liegen. Boré und mal wieder Lindström waren es. Ja, Lindström die letzten Wochen hätte das ein oder andere Spiel mit seinen Toren oder seinen Möglichkeiten entscheiden können. Ja, und in der zweiten Halbzeit Frankfurt alles Offensive auf den Platz gebracht. In der Halbzeit war schon der Wechsel Hinteregger raus und Hasebe rein für einen vernünftigeren und besseren Spielaufbau hinten heraus. Frankfurt alles versucht, aber die Bielefelder, wissen wir ja, sind, glaube ich, mit der Fabi, kannst ja mal nachgucken, oder Sören, eins der defensivstärksten Teams von den unteren Teams. Und
26 Gegentore, ne?
ja, und ja, wenn man Ball durchkommt, ist ja auch immer noch Ortega da. Ja, und so haben die Bielefelder jetzt in den letzten 5 Spielen 11 Punkte geholt. Hut ab. Und jetzt, ja, kommt es ja zum vermeintlichen, ja, ich würde dann schon sagen, 6-Punkte-Spiel, wenn die Bielefelder das auch noch gewinnen sollten, zu Hause gegen Gladbach. Ja, dann haben sie sich da in den letzten Wochen wirklich ganz, ganz stark unten rausgekämpft.
Absolut.
Ich weiß ja nicht, meint ihr, da passiert noch was am Transfermarkt oder lassen die beiden da eher ruhig angehen? Man hört ja relativ wenig.
Also wenn man sich die Wechsel bei Bielefeld jetzt am Freitag angesehen hat, also der Kader ist eigentlich groß genug, wenn da alle fit bleiben, denke ich mal, da wird nichts passieren. Sie haben ja mit Gonzalo Castro, glaube ich, dann eben der Vergleich zu Augsburg gegeben, Millionen für einen sehr jungen Spieler, unerfahrenen Bundesligaspieler aus den Klassenerhalt eigentlich, der Klassenkampf, sage ich jetzt mal, nicht kennt. Und dann holst du einen Gonzalo Castro, der mit dem VfB Stuttgart die letzten Jahre auch gegen den Abstieg gespielt hat. Da hat Bielefeld, glaube ich, dann doch den besseren Move gemacht.
Fabi, einen guten Move, hat am Samstag auch die Spielvereinigung Greuther Fürth gemacht.
Yes, wirklich absolut verdienter 2:1 Heimerfolg. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Die Mainzer ja wirklich enttäuschen. Und was mich eigentlich am meisten gewundert hat bei dem Spiel war, dass ich so ein bisschen in der zweiten Halbzeit auch das Aufbäumen der Mainzer vermisst habe. Und dann habe ich mich ein Stück weit gefragt, liegt es einfach am Mangel des Könnens oder war einfach nicht mehr möglich, weil die Fürther das einfach verdammt gut gemacht haben. Und man muss auch wirklich einfach mal so fair sein und sagen, dass die Fürther dann eben auch mit Einsatz, mit Willen, mit Kampf, auch in Form von Gewinnen der wichtigen Zweikämpfe, vor allem auch in der heißen Zone des Spielfelds, sich dann einfach auch ja, für das ein Stück weit belohnt haben und verdient, meines Erachtens, 2:1 zu Hause gewinnen.
Vierte Spiel ungeschlagen in Greuther Fürth und du hast gerade angesprochen, ich sehe es auch so, haben verdient gewonnen, haben die Torschancen genutzt, Duziak doppelter Torschütze. Der Anschluss durch Onisivo war in der ja, 93. Minute nicht mehr groß zu erwähnen, da konnte nicht mehr viel schief gehen. Und ja, die Mainzer unter der Woche ja auch in Bochum im Pokal ausgeschieden. Bo Svensson war aufgrund der vierten gelben Karte gesperrt, war auch nicht an der Seitenlinie. Ja, und dass die Mainzer auswärts momentan noch nicht so wirklich in Fahrt kommen, zeigt, glaube ich, die Statistik, dass sie die letzten 5 Auswärtsspiele in Folge alle verloren haben. Ja, dass sie die letzten Wochen ein bisschen überperformt haben und den einen oder anderen Punkt geholt haben, wo man nicht jetzt wirklich mit rechnen konnte. Denke ich, stehen sie jetzt mit Platz 10 und 27 Punkten vollkommen im Soll da. Die werden auch weiterhin ihre Punkte holen und werden sich ja auch keine großen Gedanken machen müssen, was den Abstiegskampf betrifft.
Ja, ich glaube, jetzt kann man sagen, dass die Spielvereinigung für jede Mannschaft, die da jetzt noch kommt, sehr, sehr unangenehm sein wird. Ich glaube, sie haben sich da jetzt ein bisschen mit ihrem Schicksal abgefunden, dass sie, ja, ich sag mal, zu 95% absteigen werden und präsentieren sich jetzt, letzte Woche war es ja auch schon sehr gut und ich glaube, das ist jetzt so, dass das, was sie sich vorgenommen haben in der Winterpause, einfach die Rückrunde, ne, mit einem guten Gefühl zu bestreiten, sich vernünftig zu verabschieden. Und dass da eben nicht alles auseinanderfällt. Das ist wirklich, kann man nur anerkennen, wie Fürth im Moment arbeitet.
Ja, lassen sich nicht hängen und können dann natürlich auch bei der einen oder anderen Entscheidung, gerade wenn es um einen Abstiegskampf geht, noch ein gehöriges Wörtchen mitreden. Ne? Vor allem, wenn es dann in 2 Wochen nach Wolfsburg geht, wo der VfL dann ordentlich unter Druck steht. Mainz empfangen TSG Hoffenheim. Ich habe es gerade angesprochen, Sören. Du hast jetzt die Bühne für den VfL Bochum. Lass uns teilhaben an deiner glücklichen Woche.
Weitergekommen im Pokal gegen Mainz. Ich glaube, das war ja ein echter Pokalfight, wobei ich jetzt ja am Wochenende schon ein bisschen so war, irgendwie so der Tiefpunkt der ganzen Corona-Situation. Du spielst gegen Köln samstagabends endlich mal so ein richtig sehr, sehr schönes Flutlichtspiel und ja, im Stadion sind da nur 500 oder 750 Leute. Das ist natürlich wirklich traurig. Zum Spiel gegen Köln, glaube ich, kann man sagen, dass das 2:2 Unentschieden schon in Ordnung geht. Sind ja durch Holtmann 1:0 in Führung gegangen. Dann der Doppelschlag von Hübers und Modest kurz vor der Halbzeit. Dann zurückgekommen durch Asano das 2:2. Aber über das ganze Spiel eigentlich die bessere Mannschaft, aktivere Mannschaft, haben die Chancen dann eben nicht genutzt. Aber ich glaube, das Unentschieden ist okay. Und von daher war es wirklich eine sehr, sehr gute Woche für den VfL.
Zusammengefasst, mit ein bisschen besserer Chancenauswertung, Chancennutzung, wäre der Sieg noch drin gewesen. Aber alles in allem, ja, verdienter Punkt für beide, können beide gut mit leben. Ja, der VfL fährt nach Berlin zu Hertha und der FC empfängt den SC Freiburg. Fabi, du hattest, glaube ich, den VfL am Samstagabend im Fitnessstudio verfolgt und hast auch ein bisschen mitgefiebert gehabt.
Ich habe den BVB im Fitnessstudio verfolgt, auf dem Trimdichrad. Habe aber das Spiel auch gesehen. Ich glaube, das Beruhigende für alle Bochum-Fans ist, so musst du deine Heimspiele spielen, wenn du in der ersten Liga bleiben willst. Es war wirklich überzeugend. Sören hat es ja gerade eigentlich auch schon angesprochen. Die aktivere Mannschaft, ich glaube auch, ja, wenn man zumindest ein Auge, vielleicht auch beide Augen zudrückt mit Chancen plus für die Bochumer. Daher hätte vielleicht auch an einem guten Tag oder an einem perfekten Samstagabend vielleicht auch noch mehr rausspringen können. Trotz alledem muss man dann eben auch zufrieden sein, wenn man seine Heimspiele in der Art und Weise spielt und immer regelmäßig Punkte sammelt. Das ist auch der Unterschied zu den Mannschaften, die ganz hinten drin stehen, vor allem auch die Konstanz in den Heimspielen, dazu noch das Weiterkommen im Pokal. Es ist eigentlich eine Woche, wo man absolut zufrieden sein muss aus Sicht des VfL.
So, dann fangen wir mal den Schlusssport an, die beiden Top-Teams. Springen wir erstmal noch auf den letzten Dienstag. Da gab es eine ziemliche Pokalsensation am Millerntor. Hat der FC St. Pauli Borussia Dortmund nämlich rausgeschmissen bei einem Spiel, Fabi, Sören. Wir hatten da zwischenzeitlich auch ein bisschen hin und her geschrieben, wo wir gerade zum Ende beim Stand von 2-1, waren glaube ich noch 10 Minuten zu spielen, nicht den Eindruck hatten, dass der BVB das Spiel an dem Abend noch zum Unentschieden und dann zum Sieg drehen könnte. Weil wir wirklich das Gefühl hatten, dass St. Pauli das weitestgehend gut im Griff hat und der BVB nicht die Anschalten gemacht hat, da noch gefährlich zu werden.
Ja, ich glaube, gegen St. Pauli hat der BVB das Spiel so in der Anfangsphase der ersten Halbzeit verloren, weil sie sind nicht gut ins Spiel gekommen, sehr behäbig. Und dann, dann baust du natürlich so einen Gegner auf, der natürlich auf diese Sensation hofft. Und von daher würde ich auch sagen, ein sehr, sehr, sehr verdienter Sieg für St. Pauli. Und was der BVB oder gerade auch die Spieler und Verantwortlichen dann nach dem Spiel den Mikros gesagt haben, da muss man schon wirklich den Kopf schütteln. Also da war ja wirklich eigener Kritik überhaupt nicht zu hören und das hat mich schon verwundert. Aber das ist so, das kann man auch wieder dann eben über die Führungsspieler sprechen. Ein Marco Reus, das ist eben so in so ganz wichtigen Spielen hält er sich zurück und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum er nicht so wirklich viele Titel in seiner Karriere gewonnen hat.
Der Einzige, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, war ja Marco Rose. Der hat ja sofort angesprochen, wir wussten, was uns erwartet. Und jetzt haben wir wieder die gleiche Scheiße. Noch nie war es so einfach, ins Finale zu kommen, hin und her. Ne? Und wir wollen es mal hoch anrechnen. Das war ein Spiel vor, wie viel waren es? Keine Ahnung, 3000 Zuschauer oder wenn überhaupt. Also wenn das ausverkauft gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch schwieriger gewesen und da hätte die Hütte richtig gebrannt. Und so kann der BVB sich da schon ziemlich mit Ruhm bekleckert. Katastrophaler Auftritt. Und da wären wir wieder beim Thema Einstellungen, Führungspersönlichkeiten und Fabi.
Ist so. Ist einfach so. Oder wie sagt Marco Reus? zum Spiel am Samstag. Ja. Komisch, das Spiel. Eigentlich hat die Mannschaft gewonnen, die eigentlich nicht den Eindruck gemacht hat, dass sie das Spiel gewinnen kann. Weiß jemand zufälligerweise die Statistik auswendig, wie viele Torschüsse die Dortmunder hatten?
16-4 Torschüsse für die TSG.
Genau, so, also ungefähr so vom Gefühl her, die Hoffenheimer eigentlich nach dem 1-0 oder 0-1 aus Hoffenheimer Sicht, ja wirklich die aktivere Mannschaft. Also bei den Dortmundern ging kaum was zusammen. Völlig verdient auch der Ausgleich 1-1, wobei mir bis zu dem Ausgleich ja das war so ein ganz komisches Spiel. Das hat sich irgendwo im Zentrum des Spielfelds auch abgespielt. Und sobald es dann in die letzte Zone des Gegners kam, war es dann komplett ungefährlich. Dann haben die Hoffenheimer vor der Halbzeit nochmal auch, glaube ich, ein bisschen das Tempo erhöht und völlig verdient den 1-1 Ausgleich. Ja, und so ging es eigentlich die zweite Halbzeit weiter und aus dem Nichts fällt das 2-1 für den BVB. vollkommen entgegen dem bis dato Spiel oder entgegen dem Spielverlauf. Ja, und dann reicht es sogar noch zum 3:1. Trotzdem, das muss man den Hoffenheimern zugutehalten, weiter nach vorne gespielt, machen dann auch noch den Anschlusstreffer und ich glaube, dann war irgendwo ein bisschen die Patronen verschossen. Ich glaube, dann hat ein bisschen auch die Frische gefehlt, unter der Woche das Pokal aus. Trotzdem die Dortmunder auch noch wirklich am Ende richtig gewackelt. Von daher ein Sieg, der so, denke ich, wenn man den Spielverlauf sieht, nicht zu erwarten war, verdient. Das ist immer so eine Frage und trotz alledem sage ich es immer wieder, wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dann musst du auch solche Spiele gewinnen. Das haben die Dortmunder geschafft. Nächste Woche interessiert es niemanden mehr. Hauptsache, du hast die 3 Punkte. Und darum geht es im Moment für die Augsburger. Allerdings würde ich dann auch tatsächlich langsam mal die Frage stellen, inwiefern der BVB in der Lage ist, das jetzt noch die letzten oder die restlichen 14 Spieltage konstant auf den Platz zu bringen in Form von Punkten und an den Bayern dranbleiben. Ja, da habe ich meine Zweifel. Und das Schöne an der Sache, nach der Länderspielpause werden wir einen richtigen Fingerzeig bekommen. Dann geht es gegen Leverkusen und dann kann man, denke ich, auch noch mal mehr sagen.
Sören, deiner Meinung nach verdient oder glücklicher Sieg für den BVB?
Ja, glücklich. Es waren ein paar Minuten, glaube ich, vor Schluss, hatte Rude ja da noch eine Riesenchance, mindestens den Ausgleich zu erzielen. Ich fand auch, Hoffenheim hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Von daher wären uns ihn wirklich auch verdient gewesen.
Ja, das 1-0 vom BVB war ja wirklich klasse herausgespielt über die linke Seite von Malen Bellingham. Schöner Doppelpass und Haaland muss dann quasi 2 Meter vom Tor nur noch den Fuß hinhalten. Fabi hat es angesprochen, der Ausgleich kurz vor der Pause, völlig verdient und auch überfällig durch Kramaric, 100. Treffer.
Und schaust du da nochmal nach, ob es wirklich der 100. war?
Zu 99,9% überprüfe ich das auch auf mehreren Seiten, Fabi, damit ich dich da nicht... zwischenzeitlich hat die TSG dann noch Pfosten- und Lattenschuss, wo der BVB sich über einen Rückstand zur Pause auf keinen Fall hätte beschweren dürfen. Zur Halbzeit waren es 9:1 Vorschüsse schon. Und die individuelle Klasse, Fabi hat es ja angesprochen, geht dann ruckzuck, 58. Minute, Spieleröffnung von Mats Hummels und dann wird auch wieder Klatsch steil zwischen Malen und Marco Reus. Ja, mit dem zweiten Torschuss machen sie das zweite Tor. Ja, und Donny Mahl macht dann seinen dritten Assist, indem er auf der linken Seite durchgeht und in der Mitte David Raum zum 3:1 selber reinschiebt. Ja, und der Anschluss in der 76. war eigentlich danach noch genug Zeit durch Rüther. Leider nicht mehr gefallen, der Ausgleich. Unterm Strich wieder ein guter Auftritt der TSG, allerdings die letzten Wochen. Wir hatten sie du hast, glaube ich, gesagt, Fabi, jetzt kommen die richtungsweisenden Wochen der TSG. Ja, leider die beiden Topspiele gegen Union und BVB verloren, im Pokal auch ausgeschieden. Also ja, erstmal wieder kleinere Brötchen backen und die Champions League erstmal wieder von der Tafel runterradieren. Ja, kommen wir noch zum letzten Sonntagsspiel. Fabi, mal wieder ein Sonntagsspiel in Berlin für die Bayern.
Ja, ich musste jetzt aufpassen, was ich sage. Also für mich war das Spiel nach 2 Minuten eigentlich entschieden. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, es war ein Spiel, was mir dann persönlich relativ wenig Freude bereitet, wenn ich es anschaue. Weil die Bayern einfach unfassbar gut aufgelegt waren. Wenn man dann sieht, was da für eine Klasse auf dem Platz steht mit Coman, Gnabry, Sané, Müller und Lewandowski und gleichzeitig einen Gegner, der eigentlich ein Stück weit einfach nur darauf wartet, bis es zum ersten Mal klingelt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber nach 2 Minuten hatte ich das Gefühl, okay, das ist eine eindeutige Sache. War ja vielleicht auch so im Vorfeld zu erwarten. Die Berliner hatten dem Ganzen, glaube ich, gar nichts entgegenzusetzen, in keiner Art und Weise. Und dann haben die Bayern nach dem 2-0 dann auch ein bisschen das Tempo rausgenommen und ein paar Gänge zurückgeschalten. Ja, und dann hat es die Hertha auch noch verstanden, letztendlich Geschenke zu verteilen. Und letztendlich war das ein absolut ungefährdeter Sieg der Bayern, absolut verdient. Schade, dass jetzt aus Bayern-Sicht eine Pause ist, weil ich glaube jetzt auch, dass man so das Gefühl hat, dass dieser Zug langsam ins Rollen kommt. Und dann macht es einfach Spaß, im positiven Sinne dann auch eben auch so viel Klasse auf dem Platz miteinander Fußball spielen zu sehen.
Ja, Sören, ich gebe dir mal mit auf den Weg. Schussverhältnis 5:30.
Ja, ich glaub, klar ist das eine deutliche Statistik, aber die entscheidende Zahl ist nämlich 1. Eine gelbe Karte hat die Hertha in dem Spiel nur gehabt. Und wenn du dann so abgeschossen wirst, dann erwartest du ja wirklich auch Gegenwehr, ja, auch für die Fans. Da muss man wenigstens zeigen, okay, wir sind noch da, wir versuchen es irgendwie. Mit 3000 Zuschauer waren immerhin da in Berlin. Aber da war ja nichts, aber überhaupt keine Gegenwehr, keine Foulspiels. Also das war ja wirklich unterirdisch, null Gegenwehr. Und das ist dann natürlich auch, klar, Bayern, das war ein überragender Auftritt mal wieder. Aber du musst dich wehren. Gerade wenn du in so einer schwierigen Situation steckst, musst du dich wehren. Und das war, ja, nicht gut.
Fast ein Tor schöner als das andere. Ihr habt es beide angesprochen. Komplett feldüberlegen. Ballbesitz ist auch bei 30:70. Unterm Strich haben sie einige gute Chancen noch liegen lassen. Hatte so ein bisschen den Anschein von Trainingsspiel. Ja, dass man ein bisschen mehr Einsatz erwarten konnte eigentlich, nachdem die Hertha ja schon bereits das Pokalspiel im Derby gegen Union verloren hatte. Ja, dass dann auch noch die Bayern am Wochenende kamen, war da natürlich der Oberhammer und zwei bittere Pleiten. Jetzt ist in Berlin auf jeden Fall erstmal Krisenstimmung angesagt. Und spielerisch war es auch wieder nur vereinzelt ein bisschen was nach vorne, weil wir wissen ja, dass die Bayern in dieser Saison auch ab und zu mal ein Geschenk verteilen. Bedingt dann der Anschluss, beziehungsweise das 1:4 durch Ekelenkamp, wo Upamecano einen zu kurzen Rückpass spielt. Aber alles in allem ein überragender Auftritt. Und Sané Lewandowski hat nicht getroffen, ist vielleicht zu erwähnen. Der war, glaube ich, am Ende des Spiels ein bisschen sauer, dass er nicht getroffen hatte. Aber ja, kann man nicht mehr weiter viel hinzufügen. Und eine Personalie noch, Fabi, die ist heute aufgeploppt, deswegen können wir die direkt vielleicht mit aufgreifen. Niklas Süle wird den FC Bayern verlassen. Wie ist da eure Meinung zu? Das verbesserte Vertragsangebot, ich glaube 10 Millionen waren im Gespräch, nicht angenommen hat?
Ja, das ist auch viel zu wenig, weil ich glaube von 10 Millionen, da wird schwer sich sein Leben ein Stück weit ruhig zu finanzieren. Nein, mal Spaß beiseite. Ich finde es schade, dass er die Bayern verlässt. Ich glaube aber irgendwo nach der ganzen Vorgeschichte in den letzten Monaten ist es, glaube ich, nicht wirklich eine Überraschung. Mich würde am allermeisten interessieren, was ihn letztendlich dazu bewegt, weil er, glaube ich, auf dem besten Weg war unter Julian Nagelsmann oder zumindest jetzt für die Rückrunde, ja wirklich ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger zu werden in der Mannschaft, die ja wahrscheinlich jedes Jahr, zumindest wenn alles zusammenpasst, in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen, gleichzeitig auch den ein oder anderen Titel mehr noch dazu. Er wohnt in einer wunderschönen Stadt in Deutschland, in der man sich durchaus wohlfühlen kann. Deswegen hatte ich immer bis zuletzt gehofft, dass er sich wirklich dafür entscheidet, auch bei Bayern zu bleiben. Die Beweggründe, neue Herausforderung, ist für mich, glaube ich, einfach so eine Phrase, die man ja immer nach außen gibt, um letztendlich dann Ruhe zu haben. Und mich würde viel mehr interessieren, was ihn wirklich dazu bewegt hat, die Entscheidung so zu treffen, weil irgendwas muss es ja geben, warum er sich nicht so wohl fühlt und letztendlich nach 4 oder 5 Jahren letztendlich auch das Weite sucht. Ich finde es schade und kann es auch wenig nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin.
Sören, wahrscheinlich nicht die Garantie auf den Stammplatz, oder?
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also als Fußballfan willst du natürlich auch die deutschen Nationalspieler in der eigenen Liga sehen. Aber ich hatte da letztes Mal einen Bericht drüber gelesen, auch über Niklas Süle. Er hat ja, glaube ich, schon in den letzten Jahren auch damit geliebäugelt, ins Ausland zu gehen. England muss ihn wohl reizen. Vielleicht ist das ein Grund, dass er ins Ausland möchte. Aber für die Bundesliga ist es natürlich schade, wenn es wirklich so ist, dass er ins Ausland geht. Nationalspieler, den willst du ja eigentlich sehen. Aber ich glaube, auf der Position. Bayern hat jetzt mit Upamecano, klar, ist noch nicht der konstanteste Spieler bei Bayern dieser Saison, aber ich glaube, in den nächsten Jahren bist du da eigentlich auch ganz gut besetzt. Fabi würde es natürlich dann auch besser wissen, ob eventuell dann Verpflichtung im Sommer kommt. Ich habe jetzt Christensen gelesen, ob das eine Möglichkeit ist, aber ich glaube, dass die Bayern da auf jeden Fall schon was vorbereitet haben, um Süle gut zu ersetzen.
Gehe ich auch von aus. Ja, was vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, Süle wäre jetzt der vierte Abwehrspieler, den die Bayern abgeben, der nach Alaba, Boateng und ich zähle Martinez jetzt auch noch mit dazu, der Ablöse freigehen wird. Oder müsste man da vielleicht sogar noch versuchen, jetzt im Winter was zu arrangieren? Ist schwer zu sagen. Ich schmeiß mal vier Namen in den Raum, die jetzt im kommenden Sommer ablösefrei sind. Fabi, da dürfte dein Herz wahrscheinlich richtig vor Freude in die Luft springen. Natürlich, Sören hat einen angesprochen, Christensen, den kennen wir ja auch noch aus der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach. Ja, dann schmeißen wir Matthias Ginter mit rein. Dein Freund Anthony Rüdiger. Und wer auch noch frei wäre von Union Berlin Knoche. Das wären so die Spieler, die vom Marktwert auch gerade hier die ersten drei, alle um die 35 Millionen Marktwert, alle noch relativ jung im guten Fußballeralter. Meinst du, davon wird es einer, Fabi, oder lassen die Bayern Stars eher für den Nachwuchs angehen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages wird auch ein Stück weit das Monetäre mitbestimmen, was ist möglich, was kann gemacht werden. Der ein oder andere Spieler würde mit Sicherheit nicht Nein sagen, wenn wirklich tatsächlich ein Angebot einflattern würde. Allerdings glaube ich, dass keiner der Spieler, die du aufgezählt hast, letztendlich wirklich in Frage kommt für den FC Bayern. Ich glaube, man würde aus Bayern sich gern ein Regal höher greifen. Und dann ist es eher die Frage, ob das finanziell stemmbar ist.
Und welche Spieler denkst du da?
Ich glaube, wenn man beispielsweise auch die Möglichkeit hat, tatsächlich so ein Matthijs de Ligt beispielsweise, ist ein ziemlich interessanter Innenverteidiger, glaube ich. Wenn man da wirklich eine Chance hätte, dann wäre es halt nur die Frage, ob man sowas finanzieren könnte. Aber ansonsten ist wirklich richtig schwer und ich gehe mal davon aus, dass man intern auch mit Nansu vielleicht auch nochmal irgendwo ein Stück weit plant und liebäugelt, dass er langsam auf ein Niveau kommt, wo er regelmäßig Bundesliga-Minuten bekommt. Es ist wirklich schwer. Am Ende des Tages ist es einfach schade, dass Niklas Süle sich entschieden hat zu gehen. Dadurch stehst du unter Zugzwang und die Frage ist, was ist im Sommer wirklich machbar?
Ja, ich war da noch dabei, habe dann das Mittelfeld und den Sturm noch einmal bei ablösefreien Spielern mal einmal kurz überflogen. Und wenn ihr euch da die Namen auf der Zunge zergehen lassen wollt, da ist ein Pogba im Sommer ablösefrei, ein Franck Kessié, der momentan ja die letzten ein, zwei Jahre bei Milan super spielt. Fabi, für dich endlich mal wieder ein Spanier. Isco wäre bei Madrid Marktwert 9 Millionen. Den müsste man eigentlich mit der Schubkarre in Madrid abholen. Vom Gehalt her sollte halt auch zu stemmen sein. Ja, dann auch ein Spieler, Dybala bei Juve, auch frei. Gareth Bale, mittlerweile nur noch ein Marktwert von 5 Millionen, zwar auch schon 32, aber schöne Golfplätze soll es ja auch bekanntlich in München geben. Ja, sind schon ein paar interessante Spieler auf dem Markt, die bestimmt den einen oder anderen Verein vielleicht dann doch nochmal weiterbringen können. Hm. So, und für dich war dann, glaube ich, noch Lothar Matthäus war es, glaube ich, heute, der Bela Kotscha bei den Bayern ins Gespräch gebracht hatte.
Also als du gerade die Namen aufgezählt hast, ich hätte mir auch gesagt, also ich glaube schon, dass Bela Kotschap für die Top-Vereine in der Bundesliga auch durchaus interessant sein kann. Und warum nicht? Ich meine, junge Spieler hat Bayern in der Vergangenheit immer verpflichtet, und dass man ihn dann vielleicht sogar verleiht oder so, das kann eine Möglichkeit sein. Und im Mittelfeld, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, ist zwar nicht ablösefrei, dann wäre es natürlich Frankie de Jong. Ich glaube, das wäre überragend für Bayern. Aber ich glaube, viel hängt auch davon zusammen, was jetzt mit Coco Tolisso passiert, ob er jetzt wechselt oder nicht. Ich glaube, davon wird es abhängen, inwieweit die Bayern da nachlegen.
Fabi, was ist dein Gefühl, wo er so gerade sagt, Tolisso? Verlängern sie oder lassen sie die Finger von?
Also ich glaube, dass es durchaus eine wirklich hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sich vielleicht zumindest für eine kurzfristige Verlängerung, also irgendwas zwischen 1 und 2 Jahren, definitiv verständigen kann. Weil er, glaube ich, auch merkt, und eigentlich die gleichen Argumente, die Niklas Süle gehabt hätte, eigentlich auch für Tolisso irgendwo gelten. Und ich glaube, dass es da wirklich eine große Möglichkeit gibt, ihn letztendlich davon zu überzeugen, dass er zumindest 1-2 Jahre noch mal länger bleibt. Aber letztendlich wird sich das auch zeigen in den nächsten Wochen.
Lassen wir uns mal überraschen. Eine Woche ist noch Zeit. Dann schließt das Transferfenster. Bis jetzt ist ja relativ ruhig, wird viel geschrieben, viel spekuliert. Ja, nächste Woche ist keine Bundesliga. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht dann doch am Sonntag oder Montag nochmal zusammensetzen und vielleicht dann einfach so mal ein bisschen quatschen und mal schauen, was so noch passiert ist auf dem Transfermarkt. Aber bevor wir jetzt hier die Sendung zumachen, Sören, und wir Ärger kriegen, lassen wir Fabi noch seine Kategorie, bevor wir die vergessen.
Den Gewinner des Spieltags. Und für mich gibt es eigentlich nur einen Gewinner des Spieltags, der definitiv hervorzuheben ist, und das ist für mich Arminia Bielefeld. Das Verlassen der Abstiegsränge, ein Auswärtssieg in Frankfurt 2-0 auf eine wirklich gute Art und Weise. Von daher gibt es für mich eigentlich keinen Weg an der Arminia vorbei.
Soll ich lasse dir den Vortritt, denke aber, dass du die gleiche Mannschaft nimmst wie ich.
Mannschaft, also aufgrund der geografischen Lage muss ich kurz in die zweite Liga abbiegen. Da würde ich den HSV nennen, der im Pokal weitergekommen ist und den Derby-Sieg feiern konnte. Aber in der Bundesliga ist es für mich ein Spieler, Moussa Diaby. Also den finde ich im Moment in den letzten Wochen sehr, sehr gut und war jetzt auch am Wochenende gegen Augsburg der entscheidende Mann.
Zweite Liga können wir vielleicht im nächsten Mal ein paar Minuten mal mit reinnehmen. Mein Gewinner des Spieltages ist die Mannschaft von Union Berlin. Derby-Sieger im Pokal, jetzt im Viertelfinale. 34 Punkte, Platz 4, Gladbach geschlagen. Zeigt für mich, dass mit mannschaftlicher Geschlossenheit und begrenzten fußballerischen Mitteln über Kampf, Leidenschaft und Effektivität auf jeden Fall ganz erfolgreich auch Fußball gespielt werden kann.
Wow, was ein Schlusswort.
Was ein Schlusswort. Gut. Ja, Fabi, ein TV-Tipp habe ich leider nicht für dich heute. Ich hoffe trotzdem, dass du gestern dir das super 0-0 angeschaut hast zwischen Juve und AC Mailand.
Nee, weil gleichzeitig hat auch Barcelona gespielt und das mit Sicherheit interessanter und attraktiver ist zu schauen.
Oh, da musstest du aber auch lange warten, bis er 1-0 durch De Jong, glaube ich, gefallen war.
Das stimmt, ja.
Ja. Gut, alles klar. Wenn sonst nichts mehr ist, ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, wünsche ich euch eine...
Dann ein TV-Tipp, und zwar aktuell live läuft Kamerun gegen die Komoren.
Ah, ist das das Spiel, wo jetzt ein Feldspieler im Tor ist? War doch der Haupttorwart war verletzt, die anderen beiden Ersatztorhüter hatten, glaube ich, dann
Corona. Tatsächlich, ja, du hast recht, ein Abwehrspieler. Chaka Al-Hadur steht im Tor.
Und die Ersatzbank müssten, glaube ich, wenn auch nur 2 oder 3 Spieler, glaube ich, drauf sitzen, richtig?
Nee, nämlich mit Ahamada. Ich lese jetzt nicht alle vor, ich kann die Namen nicht mal aussprechen, aber es sitzen noch 7 Leute auf der Bank.
Ah, doch, haben doch noch 2, 3 Betreuer gefunden, die sich mit umgezogen haben. Sehr gut, sehr gut. Alles klar, den Afrika-Cup nehmen wir dann vielleicht in der nächsten Woche dann auch noch mit rein. Dann müssten wir da, glaube ich, auch schon im Viertelfinale oder so sein, die Gruppenspiele abgehakt haben.
Das sind jetzt die Viertelfinalspiele im Moment.
Ach, das ist schon Viertelfinale.
Nee, stimmt nicht, Achtelfinale, tut mir leid.
Achtelfinale, ah, doch schon soweit. Ja. Ja, gut, okay, dann schauen wir mal, wie sich die Bundesligaspieler da schlagen in den nächsten Tagen. Gut,
Jungs. Alles klar.
Gut, alles klar.
Dankeschön.
Schönen Abend euch noch.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.